Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Schlaglicht Nahost der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz. Streng genommen ist das hier gar nicht die erste Folge, denn seit rund 4 Jahren sprechen der Politikwissenschaftler Steffen Hagemann und ich, Tilman Schröder, Bildungsreferent der Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz, alle 3 Monate in einem YouTube-Talk über aktuelle Entwicklungen im Nahen Osten und legen dabei einen Schwerpunkt auf Israels Position und Politik in der Region. Schlaglicht Nahost ist der relativ unbearbeitete Audiomitschnitt dieser Diskussion und wird ab jetzt auch im Abstand von rund 3 Monaten hier erscheinen. In dieser Folge vom 6. Mai sprachen wir über 2 Themen. Zum einen über die Folge des Irankriegs und Israels Rolle 2 Monate nach Beginn des Kriegs und zum anderen über parteipolitische Entwicklungen in Israel mit Blick auf die anstehenden Wahlen im November. Steffen Hagemann beginnt mit einem Input zu erreichten und nicht erreichten Zielen des Irankriegs aus israelischer Sicht.
Ja, prima, Tilman, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Und es ist jetzt vielleicht ein Moment, um schon mal so, ich sag mal, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Ja, was waren eigentlich die Ziele Israels, auch der USA, den Iran anzugreifen? Und in welcher Situation sind wir jetzt eigentlich Zwischenbilanz, weil wir ja jetzt im Moment gerade in einer Phase sind, wo wir noch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt den Waffenstillstand. Wir sehen, dass die Situation gerade in der Straße von Hormuz aber ja sehr volatil ist. Beide Seiten haben miteinander verhandelt. Es gibt aber kein Verhandlungsergebnis. Der amerikanische Präsident hat jetzt angekündigt, ja, Schiffe durch die Straße von Hormuz zu geleiten. Er hat ja selber eine Sperrung auch verkündet, um dem Iran auch Handel unmöglich zu machen. Die iranische Seite hat darauf reagiert, hat auch die Vereinten Arabischen Emirate wieder angegriffen. Also eine sehr volatile Situation, aber wir sind noch nicht in der Situation, auch wenn die Kriegsrhetorik von Trump wieder zugenommen hat, dass es zu einem Wiederausbruch dieses Krieges gekommen ist, weil eben die Frage ist, mit welchem Ziel eigentlich und welche Optionen sind zu erreichen. Aber da kommen wir dann vielleicht nochmal gleich drauf. Also aus israelischer Sicht, was waren da eigentlich die Ziele auch? Netanyahu hat das ganz klar formuliert. Es geht aus israelischer Sicht darum, eine existenzielle Bedrohung zu beseitigen. Existenzielle Bedrohung, weil der Iran, so das israelische Argument, Nuklearwaffen entwickelt und ein nuklear bewaffneter Iran eine existenzielle Bedrohung ist. Aber auch das ballistische Raketensystem, das Israel erreichen kann, und das haben wir ja auch gesehen in dem Krieg, ist Teil dieser existenziellen Bedrohung, die regionale Projektion iranischer Macht über die Proxys in der Region. Und das alles aber letztlich zusammengebunden hat die Ursache in einem israelfeindlich gesinnten Regime. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass es ein Ziel der israelischen Regierung von Netanyahu war, dass am Ende dieses Regime fallen soll. Und ich glaube, hier sehen wir so ein bisschen auch einen Unterschied zu den USA. Der amerikanische Präsident ist ja nicht sehr kohärent darin, die Ziele zu formulieren, die er erreichen wollte. Aber nicht, es gab explizit genannte militärisch-operative Ziele, also das nukleare Arsenal zu zerstören, das Raketenarsenal inklusive der Fertigung auch, die Proxys zu zerschlagen und die Marine zu zerstören. Was Trump ausgeschlossen hatte, war sozusagen so ein Projekt der Demokratieförderung oder des Nation Building. Und so ein bisschen mit einem Fragezeichen kann man versehen, wie stand Trump zur Frage des Regime Changes. Ja, er hatte sicherlich im Kopf das, was in Venezuela gelungen ist, ja, so ein Enthauptungsschlag, der schnell gelingt, und dann haben wir sozusagen eine andere Regierung, ohne aber, dass irgendwie grundlegend die USA intervenieren mit Bodentruppen und da ein neues Regime aufbauen. Ja, also das kann man auch sagen hier, Disruption without Construction. Ja, also Nation Building, sowas auf keinen Fall. Wie sieht jetzt die Bilanz aus? Also es gibt durchaus ja einige militärische Erfolge. Wir haben diese Tötung von Khamenei, Tötung von Teilen der Elite. Wir haben die Zerstörung oder schon Zerstörungen im militärisch-industriellen Komplex. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, genau festzustellen, wie weitreichend diese Zerstörung denn tatsächlich auch gelungen ist. Aber es gibt einige Nachrichten aus Geheimdienstquellen, die davon ausgehen, dass ungefähr 60% des ballistischen Raketenarsenals zerstört worden ist. Was die israelische Luftwaffe, die Amerikaner auch gemacht haben, ist die Lieferketten oder versucht, die Lieferketten zu zerstören. Und das hat sich eben gezeigt, dass es gelungen ist, ja eine totale Lufthoheit über den Iran auch zu gewinnen. Und das heißt letztlich, dass solange dies der Fall ist, ein solcher Krieg auch wiederholbar ist. Ja, das heißt, es sind durchaus also einige militärische Erfolge auch erzielt worden. Es ist auf jeden Fall Zeit gewonnen worden. Der Iran ist militärisch geschwächt. Aber auf der negativen Seite steht, dass letztlich ein strategischer Gewinn durch diesen Krieg, mit diesem Krieg ausgeblieben ist. Wir sehen kein Regime Change, ja, auch wenn Trump das jetzt irgendwie anders behauptet, aber das Regime ist nicht gefallen. Ja, wir haben die Tötung von Khamenei, aber dann doch einen organisierten Prozess gehabt, trotz dieser Eliminierung von Führungskräften. Und das zeigt eben auch, was wir das letzte Mal ja auch gesagt haben, dass dieses Regime eben aus verschiedenen Machtquellen auch basiert und es eben doch auch nicht Einzelpersonen nur sind, sondern eine ganze institutionelle Struktur dahinter steht. Die Iraner haben sich ja darauf vorbereitet auch, dass die USA angreifen könnten. Also viele dieser Befehlsketten und so weiter sind bestehen geblieben, auch wenn sozusagen das natürlich nicht ohne Risiko ist. Ja, der Nachfolger von Khamenei, sein Sohn, hat noch keine uneingeschränkte Autorität. Wir haben eine stärkere Dezentralisierung der Macht, und auch das kann mit Unsicherheit und Konkurrenzen einhergehen. Aber dem Regime ist es doch gelungen, das oberste Ziel, nämlich die Sicherheit des Regimes, das Überleben des Regimes, zu sichern. Der Iran hat auch die Unterstützung für die Proxys nicht aufgegeben, ja, und hat ja auch gefordert, dass der Waffenstillstand auch für den Libanon gilt, also die Hisbollah auch mit einbezogen und damit geschützt wird. Wir haben noch immer das hoch angereicherte Uran im Libanon. Und wir haben vor allem eine neue Situation, dass der Iran ja die Straße von Hormuz sozusagen als effektives Druckmittel schließen kann. Ja, das ist etwas, was theoretisch sozusagen immer schon eigentlich möglich gewesen wäre, aber der Iran hat es nie gemacht und das ist jetzt eben ein Druckmittel, das hier vom Iran eingesetzt wird und das ja sozusagen die Machtposition des Iran und die Mittel des Iran, die Verhandlungsmittel des Iran doch deutlich gestärkt hat. Und wir haben gesehen, dass es dem Iran gelungen ist, Angriffe durchzuführen, auch auf die Nachbarstaaten, ja, auf die Golfstaaten, und dort auch sehr gezielt Infrastruktur anzugreifen, Ölförderinfrastruktur, Gasförderinfrastruktur anzugreifen, auch amerikanische Stützpunkte direkt zu treffen. Ja, also diese Projektion von Macht in der Region, das ist dem Iran durchaus gelungen. Und wir sehen ja auch, dass diese veränderte Lage sich jetzt in den Verhandlungen zeigt. Also der Iran, der ja sehr selbstbewusst dort auch agiert, der glaubt, aus einer Position der Stärke heraus auch agieren zu können. Und wir sehen ja, dass sich auch ein bisschen verschoben hat, worüber verhandelt wird. Ja, also jetzt ist die Öffnung der Straße von Hormuz sozusagen die oberste Priorität in den Verhandlungen. Eigentlich etwas, was vorher ja gar nicht Gegenstand von Verhandlungen war. Es geht natürlich auch um die Frage, was passiert mit dem Uran, dem hoch angereicherten Uran und insgesamt mit dem Nuklearprogramm. Aber Fragen wie Unterstützung der Proxys, ballistisches Raketensystem und so haben eigentlich an Bedeutung in den Verhandlungen verloren. Also da sieht man, wie diese Positionen sich verschoben haben, und das wird aus israelischer Sicht natürlich ja als bedrohlich wahrgenommen. Die Situation im Moment ist ja so, dass zumindest ist das, zeigen das viele Nachrichten, dass Israel eigentlich von den Verhandlungen und der Positionierung der USA in den Verhandlungen eigentlich ausgeschlossen ist, also wenig Einfluss im Moment auf die Trump-Regierung genießt, auch aus Enttäuschung von Trump darüber, dass dieser Plan, das iranische Regime schnell zu stürzen und zu einem Erfolg zu kommen, dass das nicht geklappt hat. Und aus israelischer Sicht besteht jetzt die Sorge, dass es einen Deal geben kann, der eben so etwas wie das Raketensystem nicht beinhaltet, ja, und auf der anderen Seite durch Aufhebung von Sanktionen den Iran noch stärken könnte, ohne dass es zu einem Regimewechsel gekommen ist. Deswegen gibt es in der israelischen Regierung gerade sehr viel Sorge darüber, wie diese Verhandlungen laufen. Und die Position der israelischen Regierung ist eher, dass man kein Abkommen möchte, als jetzt einen schlechten Deal, der den Iran auch stärkt. Ich würde vielleicht noch mal das Ganze so ein bisschen aus israelischer Perspektive einbetten, weil, glaube ich, wir doch eine deutliche Veränderung der israelischen Sicherheitspolitik in der Region jetzt sehen. Wir haben nach dem 7. Oktober ja eigentlich, die alte Sicherheitsdoktrin Israels hat ja sozusagen immer gesagt, wir brauchen Abschreckung, um unsere Gegner davon abzuhalten, uns anzugreifen. Wir brauchen gute Intelligence, sehr gute Geheimdienstinformationen, um zu wissen, was in der Region passiert. Und wenn eine Bedrohung da ist, dann brauchen wir eine schnelle, harte Reaktion, die sozusagen möglichst schnell dann auch zu Ende geführt wird und die möglichst auf dem Territorium des Gegners durchgeführt wird, weil Israel ein kleines Land ist, das keine langen Kriege auch tragen kann oder schwer tragen kann, also immer wieder auch zwischen Kriegen Zeiten der Ruhe braucht, um Gesellschaft und Wirtschaft zu entwickeln, und eben ein kleines Land, sodass der Krieg auf dem Territorium des Gegners ausgeführt werden soll. Ja, also das war sozusagen Kern eigentlich der Doktrin, und wir haben immer wieder historisch ab und zu solche Momente gesehen, wo Israel versucht hat, darüber hinauszugehen und stärker die Region auch durch militärische Gewalt zu verändern. Das haben wir 1956 gesehen, ja, Sinai-Kampagne, wo es darum ging, auch Nasser zu stürzen, oder 82 Libanon-Invasion, um die Situation im Libanon zu verändern. Und die waren letztlich beide nicht erfolgreich. Ja, also im Libanon konnte man nicht gewinnen. Und 56 gab es eben dann auch ja internationale Opposition, unter anderem der USA, die Israel und den Verbündeten, also Frankreich, Großbritannien, auch Einhalt geboten haben, und Israel musste sich dann ja aus dem Sinai auch zurückziehen. Wir haben dann ja die Begin-Doktrin gehabt, die gesagt hat, okay, wir wollen verhindern, dass unsere Nachbarstaaten Nuklearwaffen entwickeln, und dann gab es sozusagen präzise Schläge dagegen. Und ja, in Bezug auf den 7. Oktober muss man schon sagen, hat sich jetzt diese Doktrin verändert und hat sich die Sichtweise Israels auf die Region und die eigene Rolle in der Region nochmal deutlich verändert. Wir haben eben diese besondere Betonung auch von Netanyahu, dass Israel existenziellen Bedrohungen ausgesetzt ist, und dass diese existenziellen Bedrohungen nicht mehr abgeschreckt und eingedämmt werden können, ja, sondern dass also dass Israel jetzt diese existenziellen Bedrohungen tatsächlich eliminieren muss. Das ist etwas, was in der israelischen Gesellschaft auch durchaus breite Unterstützung gewonnen hat. Also weg von so einer Abschreckungsdoktrin hin dazu, die Bedrohung tatsächlich zu beseitigen und auch präventiv zu agieren. Und das Versprechen von Netanyahu ist dann ja, wie er es auch gegenüber der Hamas formuliert hat, sozusagen jetzt wirklich mal einen Sieg zu erringen und diese Bedrohung tatsächlich auch zu beseitigen. Ja, und das Mittel dafür, ne, in Israel wird das häufig Frieden durch Stärke genannt. Peter Lintel spricht, glaube ich, ganz zu Recht davon, dass es um eine Dominanzbefriedung geht. Ja, also über militärische Dominanz die regionalen Strukturen zu verändern. Wir haben eine Radikalisierung da auch gesehen durch die Regierung Netanjahus, insbesondere auch, ne, durch diese rechtsextreme Regierung, auch dadurch, dass Trump das erlaubt hat. Aber wir sehen eben die Bereitschaft, in diesem Versuch, diese Bedrohung zu beseitigen, dann auch Schäden in Kauf zu nehmen, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen und nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern ganz bewusst auch die Zerstörung der Infrastruktur als Teil dieser Strategie zu sehen. Wir haben das im Gazastreifen erlebt, aber das, was wir im Libanon jetzt sehen, im Südlibanon, ja, da wo die israelische Armee diese Pufferzone einrichtet, sehen wir auch, dass dort jetzt im Moment systematisch die Dörfer und die Infrastruktur zerstört wird. So, dass sozusagen militärische Dominanz in der Region projizieren, die Feinde besiegen. Und dann sozusagen das Element der Befriedung, worin besteht das? Das besteht letztlich darin, dass die Feinde besiegt werden, ja, dass sie kapitulieren oder dass wir Regime-Change haben. Und die Erwartung auch ist, dass dieses Zeigen von regionaler Stärke, dass dies eben auch durchaus dazu führt, dass andere Staaten ja, Bündnisse mit Israel schließen, also die Golfstaaten, Saudi-Arabien und andere, nicht? Dass sie diese Demonstration von Stärke positiv sehen. Was wir aber eben gleichzeitig erleben, ist, dass diese existenzielle Deutung dieses ganzen Konflikts dazu geführt hat, dass wir eigentlich keine wirkliche Risikoabwägung auch sehen, dass wir kein Zusammenspiel von Militär und Diplomatie haben, dass wir dass Ziele formuliert werden, die nicht erreicht werden, vielleicht auch nicht erreicht werden können, ne, die Zerstörung der Hamas, Regime Change im Iran. Ja, da haben ja ganz viele von Anfang an gesagt, das ist eben keine realistische Strategie. Ja, und das sehen wir jetzt eben auch, dass diese Ziele, dieses Versprechen eben militärisch allein, trotz dieser großen Dominanz, trotz der Zerstörung, trotz militärisch operativer Erfolge eben nicht erreicht wird. Ja, weder im Gazastreifen noch im Libanon noch im Iran jetzt. Und wir haben stattdessen eher so bei Netanyahu dieses Frame, dass Israel sich eben in einem dauerhaften Krieg befindet und dass letztlich keine Alternative dazu gibt. Und wir sehen auch, dass diese Hoffnung, Israel demonstriert Stärke und dadurch schließen sich andere uns an, ja, die Golfstaaten zum Beispiel, dass das nicht so funktioniert. Ja, wir sehen das bei den Vereinten Arabischen Emiraten schon etwas eher. Also die haben sich ja am stärksten jetzt an der Seite der USA und Israels positioniert, sind ja aus der OPEC auch ausgetreten. Es gibt die Berichte, dass das israelische Armee auch in den VAE aktiv war, mit dem Iron Dome und Laserabwehrsystem. Aber ganz viele andere Golfstaaten sehen das eben gar nicht so sehr als Erfolg und als richtige Strategie, was Israel tut, sondern sie nehmen Israel eher als Bully wahr, ja, also als ein Akteur, der sozusagen Zerstörung, Unsicherheit und Chaos in der Region stiftet, und der das Ziel hat, eine eigene Hegemonie in der Region zu errichten, die Interessen auch der Golfstaaten nicht angemessen berücksichtigt und eher Destruktion herbeiführt als irgendwie eine neue stabile Ordnung. Und also diese Wette, dass diese Demonstration von Stärke attraktiv für andere ist, die funktioniert eben nur sehr, sehr begrenzt. Ja, so viel vielleicht erstmal. Ja, das ist die Situation. Das führt eben auch zu innenpolitischen Debatten. Da kommen wir ja dann gleich vielleicht noch dazu.
Vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr viel. Ich überlege gerade immer noch, wie wir
welche Frage ich zuerst stellen möchte, weil auch die Antwort dann ein bisschen, wir fangen mal so an, weil deine Antwort wird ein bisschen, glaube ich, das Gespräch dann auch führen. Es gibt ja die Aussage, dass Israel die USA in diesen Krieg getrieben hätte, vor allem Netanyahu durch geschickte Verhandlungen, dass er Trump geschmeichelt hätte, etc. Für wie sinnvoll hältst du diese Aussage?
Naja, also ich meine, am Ende hat der amerikanische Präsident eine Entscheidung getroffen. Ja, und es gibt viele Interessengruppen, die versucht haben, ihn dazu beeinflussen, ja, für oder gegen einen Militärschlag. Wir haben auch eine Situation, dass also dieses Thema Iran Donald Trump ja schon länger umtreibt, ja, auch in der ersten Amtszeit schon. Wo er ja aus der JCPOA ausgestiegen ist, wo er schon sehr lange sehr deutlich sagt, also wir müssen verhindern, dass der Iran also atomar bewaffnet wird, und dass wir, dass also die USA mit dieser Bedrohung Iran, ja, dass sie diese Bedrohung angehen müssen. Also das haben wir schon als eine Konstanz auch bei Donald Trump. Wir haben sicherlich, ich meine, es gibt ja diesen Bericht aus der New York Times, ne, dass Netanyahu eben so eine Präsentation auch gemacht hat und darauf gedrängt hat, militärisch vorzugehen, auch einen geplanten, für den Sommer geplanten Militärschlag vorzuziehen nach den Demonstrationen und dem Niederschlagen der Demonstration, weil die Annahme war, dass das Regime geschwächt ist und man diese Situation jetzt ausnutzen sollte. Und Netanyahu hat sicherlich argumentiert, dass innerhalb kürzerer Zeit ein Regime-Change möglich ist. Ja, dass das erreichbar ist. Und ich meine, das ist, was wir bei Donald Trump ja sehen, ist, dass er die Bereitschaft hat, militärische Gewalt einzusetzen. Da hat er kein Problem mit. Aber es soll möglichst ohne Risiko für amerikanisches Leben sein und möglichst kurzfristig, um dann zu einem Deal zu kommen. Und das war sozusagen das Argument, was Netanyahu auch gemacht hat, zu sagen, okay, das ist möglich. Ja. Und Donald Trump hat das, glaube ich, gerne gehört und er war auch bestärkt durch den Erfolg in Venezuela. Wir haben dann, so zumindest der Bericht in der New York Times, ja, schon auch Stimmen gehabt, auch aus dem amerikanischen Militär, die davor gewarnt haben, dass es nicht so leicht sein wird, das Ganze zu erreichen. Wir haben JD Vance gehabt, der diesen Militärschlag abgelehnt hat, während andere, Rubio und so, auch skeptisch waren, aber sich vorsichtiger geäußert haben. Und wir haben eine Situation wohl gehabt, dass viele eben dem Präsidenten nicht widersprochen haben. Ja? Also das ist ja häufig dann in Entscheidungssituationen der Fall. Und Trump hat ja angeblich wohl auch gefragt, bist du dafür oder dagegen? Und viele haben dann gesagt, also du musst das entscheiden, ja, und haben sich also hier eine Antwort dann auch sich davor gedrückt. So, und das sind letztlich Probleme von Entscheidungsprozessen, wenn sozusagen Widerspruch nicht mehr geäußert wird oder die Entscheidungsprozesse so organisiert werden, dass kein Widerspruch mehr gehört wird, dann führt das zu Verengung der Perspektiven und kann dann zu Fehleinschätzungen führen. Und ich glaube, das ist so was, was wir hier erlebt haben, ja. Und da hat Netanyahu sicherlich auch einen gewichtigen Anteil dran, ja, weil er für diese Option geworben hat, weil er eben auch einen guten Zugang zu Trump hatte. Trump hat das dann aber natürlich selber entschieden und die Gegner dieses Angriffs haben das eben entsprechend nicht klar geäußert und die Risiken eben nicht klar deutlich gemacht. Ich glaube, was man aber schon sehen kann, ist, dass die Machtverhältnisse ja jetzt ganz klar sind. Ja, also Donald Trump entscheidet über einen Waffenstillstand und Israel muss sich daran halten. Ja, Israel wollte diesen Waffenstillstand mit dem Iran jetzt nicht. Dann war die Frage, gehört der Libanon dazu oder nicht? Israel hat gesagt nein, die Iraner haben gesagt ja. Und dann am Ende war es ja, es gehört dazu, zumindest in bestimmten Grenzen. Und ich hatte es vorhin ja schon gesagt, es scheint so zu sein, dass Israel nicht sehr eng daran beteiligt ist, wie die Verhandlungen jetzt laufen. Ja, das ist also alles Zeichen dafür, dass sozusagen da der Einfluss Israels jetzt deutlich geringer geworden ist. Aber dieses Argument, was da vorgebracht wird, also Israel zieht die USA hier in einen Krieg, das ist natürlich eine gefährliche Wahrnehmung. Ja, also zum einen, weil es natürlich verschwörungstheoretisch anschlussfähig ist, aber insgesamt auch für die Zukunft, ja, dieser amerikanisch-israelischen Beziehung. Und wir haben ja eine Situation, wo die Demokraten jetzt oder gegen Waffenlieferungen gestimmt haben. Wir haben aber eben auch jetzt auf Seiten der Republikaner einen Diskurs, der diese Unterstützung für Israel in Frage stellt, in Teilen, ne? Und das vor einer Situation, wo ja jetzt bald über die Verlängerung des Memorandum of Understanding, also die Frage der militärischen Unterstützung Israels, neu verhandelt werden muss. Also das ist eine ganz gefährliche Situation jetzt auch für die Zukunft dieser Beziehung.
Ja, vielleicht meinen wir über rechtsautoritär bis rechtsradikale und ihr Verhältnis zu Israel auch irgendwann mal noch eine Folge. Ich glaube, da ist viel spannender Widerspruch auch drin. Und klar, wie du halt auch sagst, ne, also man hat ein autoritäres Regime auch in den USA gewollt mit einer starken Führungspersönlichkeit und dann entscheidet die Führungspersönlichkeit. Und das passiert in personenzentrierten Regimen nun mal. Aber genau, wenn du das so sagst, das ist jetzt immer noch ein bisschen komplex, aber diese Frage muss dann ja gestellt werden, wenn Netanyahu dachte, man schafft diesen Regime-Change, man schafft das im Iran. Und jetzt mal, wenn man sich die komplette Netanyahu-Administration anguckt, gibt es ja drei Fragen oder so, oder also eine Kernfrage, die mal drei Möglichkeiten hat. Ignoriert Netanyahu seinen Geheimdienst? Weil wir haben es ja auch, also kann ja nicht sein, dass wir beide, ich zweifle deine Kompetenz nicht an, aber meine vielleicht ein bisschen, aber im Februar wussten, dass das eine wirklich, wirklich schlechte Idee ist, den Iran anzugreifen, dass die Kurden auch nicht einmarschieren werden, weil es davon nicht genug im Irak gibt, die dann an der Grenze zum Iran leben und bereit wären, sich als Kanonenfutter dafür zu machen und dass das hohe Kosten ist. Also, ne, wenn wir das wussten, weiß das der Geheimdienst in Israel, gehe ich mal davon aus. Weiß er das auch oder sollte der das wissen? Also ignoriert Netanyahu seine Geheimdienste, wie auch am 7. Oktober schon. Ist der Mossad einfach doch, was seine Informationssachen angeht, wirklich schlecht aufgestellt in der Region? Oder die dritte Frage wäre natürlich, hat sich unter diesem Netanyahu-Regime auch der Geheimdienst so umgebaut, dass er für eine Verteidigung, was du ja eben auch, was mal früher Doktrin von Israel war, einfach nicht mehr eignet? Und ist das jetzt das, was dort eigentlich auf die Füße fällt? Also woher kam denn diese Idee? Das schafft man, das muss man ja doch noch mal irgendwo stellen bei der Netanyahu-Administration.
Ja, ich meine, wir haben eben schon sozusagen lange eine Verschiebung gehabt in israelischer Politik und Gesellschaft nach rechts. Und das hat Akteure legitimiert, die früher eben letztlich ausgeschlossen waren als Akteure, ja, als legitime Akteure. Ne? Also Ben-Gvir, Kahanisten und solche Dinge. Und die haben schon lange ja auch einen Umbau von der israelischen Gesellschaft und israelischen Institutionen betrieben und haben systematisch zum Beispiel Einfluss genommen auf die israelische Armee, ne, auf den verschiedenen Ebenen. Und ich glaube schon, dass die israelische Armee sich da auch so verändert hat, dass so wie die israelische Armee, wie auch Einheiten im Gazastreifen vorgehen, zeigt schon, wie sehr die israelische Armee sich verändert hat. Ja, so, und Netanyahu hat auch darauf gesetzt, die Sicherheitsinstitutionen zu verändern, also nicht Loyalisten einzusetzen an entscheidenden Stellen. Und man darf auch nicht vergessen, auch das israelische Militär hat sich oder war geschockt vom 7. Oktober und hat auch an Autorität in der israelischen Öffentlichkeit verloren, ja, dass so etwas passieren konnte. Das andere ist, ich glaube, also wir haben diesen Diskurs der existenziellen Bedrohung, ne, und der ist schon ein Rahmen, der ganz, ganz stark ist. Und ich glaube, dass Netanyahu auch einfach ein Gelegenheitsfenster identifiziert hat, ja, jetzt zusammen mit den USA den Iran anzugreifen. Und Netanyahu ist weniger damit beschäftigt gewesen, wie Transitionsprozesse, Nation Building oder sowas danach aussieht. Aber doch hat das Regime jetzt zum Fall zu bringen. Darum geht es, zum Fall. Was mit dem Iran passiert, so, das ist nicht zentral in den Planungen gewesen. Ja, aber doch diese Möglichkeit jetzt zu nutzen. Ja, es war mehr eine Wette als eine Strategie, aber sozusagen, wenn man sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung, wir haben jetzt eine Gelegenheit, zusammen mit den Amerikanern wirklich gegen das Regime vorzugehen. Die Chance müssen wir jetzt nutzen. In der Hoffnung, man kann es zum Ende bringen. Ich glaube, Netanyahu wollte dieses Gelegenheitsfenster nicht entgehen lassen. Ja. So, das heißt, wir haben, glaube ich, schon in vielen Institutionen auch eine ideologische Verengung gehabt. Ja. Es fehlen immer mehr Stimmen, die sagen, also um strategische Gewinne zu erzielen, brauchen wir auch Diplomatie. Wir haben schon ganz lange ja letztlich eine Schwächung des Außenministeriums unter Netanyahu, das kaum noch eine Rolle spielt. Also Akteure, die sagen, nicht, also im Rahmen des Mainstream sagen, ja, wir brauchen, müssen natürlich militärisch vorgehen gegen unsere Feinde, aber wenn wir das in strategische Gewinne übersetzen wollen, dann muss das mit diplomatischen Initiativen einhergehen. Solche Stimmen sind innerhalb der Regierung und auch innerhalb der Ministerien ganz stark marginalisiert worden. Ja, sodass eben so etwas, wir haben jetzt im Libanon ja eigentlich eine Gelegenheit. Wir haben eine Regierung, die sich gegen die Hisbollah stellt, in der Bevölkerung der Unmut mit der Hisbollah zu. Wir haben aber Schwierigkeiten, dieser Regierung bestimmte Entscheidungen gegen die Hisbollah auch durchzusetzen. Und das ist ja auch, muss man ganz offen ja auch sagen, es ist ja eben kompliziert. Die libanesische Regierung kann nicht mal eben sagen, wir entwaffnen jetzt die Hisbollah, schickt die Armee los und die macht das. Ja? Sondern die Gefahren des Bürgerkriegs und so weiter, die sind ja real. Und vor allem, man muss sozusagen nicht, wenn man diese Prozesse kennt, ne, DDR-Prozesse, da gehört eben nicht nur die Entwaffnung dazu, sondern es gehört sozusagen Reintegration auch dazu. Also was macht man den Schiiten für ein Angebot, ja, die Hisbollah unterstützt haben für ihre zukünftige Position in diesem Staat? Was macht man für Reintegrationsangebote für Hisbollah-Anhänger, die die Waffen niederlegen und so weiter? Das sind ja alles komplizierte Fragen. Und die könnte man diplomatisch international angehen. Israel könnte das unterstützen und so weiter. Aber das tut diese Regierung eben nicht. Ja, sondern sie ist eben eine Regierung, die rein auf militärische Stärke setzt. Und auch da sehen wir eben dann, wie das eben den Blick auch verengt.
Dann daran anschließend und ein bisschen überleitend zu unserem zweiten Thema natürlich auch, weil du gerade gesagt hast, es hat sich auch einfach gewandelt, wie gewisse Institutionen in Israel agieren, beziehungsweise auch die politische Kultur, wie Israel sich sieht und auch also du hast es Strategie genannt. Glaubst du, ne, jetzt mal aus so einer langfristigen politikwissenschaftlichen Perspektive darauf geblickt, dass das sich festsetzt, egal wie oder unter den Möglichkeiten, wenn sich auch politische oder israelische Machtverhältnisse wieder ändern, dass davon langfristig was bleibt, was aber natürlich, also wirklich schrecklich wäre, machen wir, wie es ist, also was im Libanon, im Südlibanon passiert, ist eine absolute Katastrophe und auch strategisch ja nicht funktional. Oder ist das tatsächlich mit einem Regierungswechsel in Israel zurückzudrehen? Weil sich ja trotzdem Institutionen auch, also es hat sich ja einfach eine politische Kultur auch festgesetzt in manchen Institutionen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Ich glaube, so einfach lässt sich das nicht zurückdrehen. Ja, also vielleicht mal, ich meine, aber wir sind natürlich in der Situation, ein bisschen auch, dass wir sagen, die alte Strategie gegenüber dem Gazastreifen auch hatten, also Konfliktmanagement, ja, also die Situation ist eigentlich erträglich für uns. Wir müssen den Konflikt mit den Palästinensern gar nicht lösen. Wir haben die Spaltung zwischen Westjordanland und Gazastreifen. Die Hamas ist weitgehend abgeschreckt. Es kommt immer mal wieder zu kurzer militärischer Gewalt, wo wir sozusagen unser Abschreckungspotenzial erhöhen und die Hamas angreifen. Aber das ist alles sozusagen möglich. Das heißt, wir brauchen uns um eine Konfliktregelung gar nicht mehr zu kümmern. Ne? Da hat man gesagt, okay, das ist gescheitert mit dem 7. Oktober. Was jetzt dazu gekommen ist, aber nicht, was sich nach dem 7. Oktober geändert hat, ist zu sagen, okay, wir müssen jetzt die Bedrohung nicht mehr abstecken, eindämmen, wir müssen sie eliminieren. Wir müssen jetzt wirklich mal gewinnen. Ja? Es gibt so ein Projekt, das Victory-Projekt, das sagt, jetzt muss Israel endlich mal gewinnen wieder. Aber auch da zeigt sich eben langsam, dass sozusagen das auch nicht funktioniert. Dann könnte man sagen, okay, wenn das eine und das andere nicht funktioniert hat, dann könnte man ja sagen, okay, wir versuchen es nochmal mit Diplomatie auch, ne, zumindest als Ergänzung und sagen, okay, wir müssen irgendwie diese Konflikte doch regeln. Aber damit sozusagen das als sozusagen aus dem Scheitern dieser beiden anderen Strategien jetzt auch in der Öffentlichkeit Unterstützung findet, braucht es erstmal politische Akteure, die das als Alternative auch formulieren. Und dann könnte sich sozusagen auch da im Diskurs was verändern. Aber wir sehen eben, dass es in Israel eigentlich im Moment kaum Akteure gibt, die so eine Alternative formulieren. Wenn wir uns die große Opposition angucken, dann sehen wir sicherheitspolitisch eben eigentlich keine Alternative, keine grundlegende Alternative, ja. Sondern eigentlich ein hohes Maß an Kontinuität. Und das ist etwas, was sozusagen diesen Diskurs dann reproduziert. So, das heißt, da sehen wir noch relativ wenig an Veränderungen. Also sicherheitspolitischer Art, würde ich sagen. Ja, der Einzige, der ein bisschen eine Alternative formuliert, ist ja Irgulan, der aber auch weniger auf Verhandlungen oder Ausgleich oder Frieden und ganz zu schweigen von Versöhnung oder sowas spricht, sondern eher auch diesen Diskurs der Trennung hat wieder. Ne? Also wir müssen uns trennen von den Palästinensern. Das ist stärker der Diskurs, der auch keine positive Vision tatsächlich entwickelt. Und das hängt natürlich auch zusammen mit dem 7. Oktober als einem traumatischen Event, also ein traumatisches Ereignis, das natürlich die Gesellschaft ganz grundlegend auch verunsichert hat, ne? Und aus dieser Verwundbarkeit, Verunsicherung erwächst ja auch dieser Diskurs der Stärke. Ja? Und das zu verändern, ist sicherlich ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert. Trotzdem, nicht, wenn es eine neue Regierung gäbe, könnte die natürlich Institutionen wieder stärken, ne, und so etwas, das auf jeden Fall.
Und weil du von Opposition und AkteurInnen gesprochen hast, würde ich dann jetzt noch überleiten und einfach mal reingucken. Vielleicht gibst du uns einen kleinen Überblick. Wie sieht es denn aktuell aus? Also Israel wählt im Oktober. Es gibt Bewegungen, wie immer vor Wahlen, in den neuen, in den Listenkoalition, Konstellationen etc. Und vielleicht reden wir die letzten 20 Minuten noch ein bisschen darüber. Und ich würde dich bitten, vielleicht 5 bis 10 Minuten gerade mal reinzugehen. Was tut sich denn innenpolitisch mit welcher Chance auf welche Richtung auch immer und hoffentlich aber mal ohne Netanyahu.
Ja, also ja, in der Opposition zu Netanyahu formiert sich das gerade so ein bisschen, nicht? Wir haben ja da die Schwierigkeit, dass wir viele Akteure haben, die Netanyahu beerben wollen. Und wir haben bei den letzten Wahlen ja eben gesehen, dass das Scheitern des Zusammengehens dieser Akteure dazu beigetragen hat, dass Netanyahu die Wahlen gewinnen konnte. Ne? Also die Arbeitspartei und Meretz haben ihre Listen nicht zusammengeführt und Meretz ist an der 3,25%-Hürde gescheitert. Und das hat zu Netanyahus Sieg geführt. Das möchte die Opposition natürlich verhindern. Ja? Und das andere ist die Frage, wer ist eigentlich der große Herausforderer von Netanyahu? Können sich die Oppositionsparteien hinter einer Person vereinigen? Und es gab ja vor allem drei Personen, die vor allem darum konkurriert haben. Nicht? Das ist einmal Naftali Bennett, der ja schon mal kurzzeitig in dieser Regierung mit Lapid Ministerpräsident war. Das als eine Person, die aus der israelischen Rechten kommt. Ne? Lapid war selber ja mal Vorsitzender des Siedlerrates, kommt aus dem nationalreligiösen Lager, ist also wirklich aus der israelischen Rechten stammend. Dann haben wir Yair Lapid, der sozusagen das Zentrum, das säkulare Zentrum repräsentiert. Der Vater, der ja eine säkulare Partei gegründet hat, Lapid, der eben auch als säkularer Demokrat sich positioniert hat. Und dann Gadi Eisenkot, der ehemalige Generalstabschef, der jetzt ja in der Politik antritt und sozusagen als ehemaliger General aus dem Sicherheitsestablishment kommt. Und Gadi Eisenkots Sohn ist nach dem 7. Oktober in den Kriegshandlungen dann auch getötet worden. Und dann hat man noch Lieberknecht, Liebermann und Gantz. Ja, aber das waren sozusagen die Frage, wer von diesen dreien führt eigentlich die Opposition an? Und wir haben ganz klar gesehen, Lapid hat keine Chance. Ja, die Partei von Lapid, Yesh Atid, hat in Umfragen nur noch 6 bis 7 Sitze gekommen. Manche haben sogar gedacht, okay, das wird knapp, um überhaupt ins Parlament zu kommen. Also so ein Zentrumsangebot alleine, das ist nicht erfolgreich. Und Lapid ist dann jetzt zusammengegangen mit Bennett, weil er in Bennett die Person sieht, die am ehesten Stimmen auch aus dem rechten Lager für die Opposition gewinnen kann, um dann Netanyahu abzulösen. Und die beiden haben auch Eisenkot eingeladen, an diesem Listenzusammenschluss teilzunehmen. Und Eisenkot ziert sich da im Moment noch. Lapid hat gesagt, okay, du kannst auch Platz 2 auf der Liste kriegen. Ja, das ist noch offen, wie sich das setzt. Aber mit diesem Zusammenschluss ist, glaube ich, schon mal klar geworden. Also Bennett wird der zentrale Herausforderer von Netanyahu werden. Die Positionierung ist so, okay, wir müssen Stimmen aus dem rechten Lager von Netanyahu kriegen. Und dafür ist Bennett der geeignete Kandidat. Und dieser Listenzusammenschluss zeigt aber auch, dass sozusagen manche in Zweifel gezogen haben, ob Bennett nicht vielleicht doch mit Netanyahu am Ende koalieren wird. Und dieser Zusammenschluss mit Lapid ist jetzt doch auch ein klares Zeichen zu sagen, nein, es gibt keine Kooperation mit Netanyahu, sondern wir setzen jetzt tatsächlich alles darauf, Netanyahu abzulösen. Ja, das ist sozusagen jetzt die Strategie hier.
Alles klar. Eine Sache, die Knesset hat 120 Sitze, es gibt keine Überhangmandate oder sowas, also kann nicht größer werden für die deutschen Ohren, nicht im Gegensatz zum Bundestag. Nur um das kurz einzuordnen, weil du meintest, es kriegt nur 7 bis 8 Sitze. Es gibt eine 3,25%-Hürde, das hast du angesprochen. Und vielleicht erklärst du ganz kurz mal, was eine Liste eigentlich ist oder ein Bündnis, weil das ist ja was anderes als in Deutschland kennt man vielleicht das Bündnis Sahra Wagenknecht noch. Aber eine Liste in Israel ist als parteipolitischer Zusammenschluss ein bisschen was anderes. Und kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Weil es klingt für deutsche Ohren erstmal so ein bisschen seltsam, finde ich.
Ja, also wir haben ja in Israel ein sehr volatiles Parteiensystem. Ne? Also Parteien, die lange existieren, die auch kommunal organisiert sind, die Strukturen, ein Programm haben und so. Das haben wir ja in Israel immer weniger. Und der Likud ist tatsächlich eine Ausnahme noch, aber ansonsten sehen wir ja, dass vor Wahlen ständig neue Parteien gegründet werden, die dann antreten zur Wahl, dass es häufig dann auf Personen zentriert ist. Und da haben wir also sozusagen ganz andere Strukturen, als wir das hier haben. Und hier gibt es also die Möglichkeit, dass Parteien dann ihre Listen, ja, bei der Wahl zum israelischen Parlament, zur Knesset zusammenführen und dann eben eine Reihung auch vereinbaren. Ne? Je nach Kräfteverhältnissen werden dann zwischen den Parteien die Kandidierenden auf die Liste aufgeteilt. Und das soll eben verhindern, dass eine Partei nicht oder über die 3,25%-Hürde kommt. Organisatorisch bleiben die getrennte Parteien, ja, sind Listenverbindungen, und es ist dann eben auch möglich nach den Parlamentswahlen, dass die sich im Parlament wieder auseinandersortieren. Ja, das ist durchaus möglich. Aber dieser Zusammenschluss macht eben einmal Sinn, nicht, weil die Hürde im Blick ist, und das andere aber auch, dass Ressourcen gebündelt werden können. Bei Yesh Atid ist es zumindest so, also der Partei von Yair Lapid, dass das schon eine Partei mit Strukturen ist, die ja jetzt auch viele Knesset-Abgeordnete hat, die freiwillige Volunteers hat, also da sind viele Ressourcen da, während Bennett sozusagen jetzt wieder neu antritt und überhaupt keine etablierten Strukturen hat, ja, keine Finanzierung hat, wenig Anhänger hat. Also der kann diese Ressourcen von Lapid gut gebrauchen, dann auch für den Wahlkampf.
Vielen lieben Dank. Dann mache ich es ganz kurz und knapp, auch dass wir ein bisschen noch über Palästina sprechen. Was.
Darf ich noch, bevor wir dazu kommen, noch zwei Punkte dazu
Ja,
sagen?
gerne. Ich habe auch noch eine Frage gerade reinbekommen. Warum machen größere Parteien das dann trotzdem? Warum gehen größere Parteien dann eigentlich trotzdem Listen ein? Weil du hast gerade gesagt, naja, dann, wenn man über die 3,25% kommt. Aber wenn ich die doch eigentlich schaffe, warum trotzdem Listenvereinigung?
Naja, ich meine, so viel haben wir das ja nicht. Ja, also wir haben das schon da, also wir haben es häufig da, wo die Hürde irgendwie im Blick ist. Ne? Wir haben das gesehen bei der Arbeitspartei und Meretz, die ja zu den Demokraten zusammengegangen sind. Wir haben das gesehen bei dem religiösen Zionismus und Ben-Gvir, ne? Also Smotrich und Ben-Gvir, die beide sozusagen zusammengegangen sind, um zu verhindern, und mit Noam, einer dritten Partei, zusammengegangen sind, um reinzukommen. Und ich glaube, jetzt bei diesem Zusammenschluss von Bennett und Lapid geht es eben schon nochmal jetzt tatsächlich auch darum, zu sagen, okay, in der kommenden Wahl geht es um Bennett oder Netanyahu, ja, um den Fokus auf zwei Personen als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt, und das soll auch noch mal eine neue Dynamik im Wahlkampf erzeugen. Und das Vorbild, was jetzt immer wieder auch genannt wird, ist eben Ungarn. Ja, zu sagen, wir haben hier im Ungarn ja auch den Fall, dass mit Magyar eine Person aus der ungarischen Rechten ja eigentlich kommt, mal Verbündeter von Orban auch war, und der sich jetzt gegen Orban gestellt hat, der aber sozusagen auch aus der Rechten kommt und Wähler der Rechten auch von Orban wegziehen konnte. Und dieser Fokus auf zwei Personen. Ja, was ist die Zukunft? Ja, die populistische Rechte oder eine demokratische Rechte? Ja, das ist die Auseinandersetzung. Die Strategie ist, dass diese Auseinandersetzung erfolgreich sein kann. Also es ist letztlich eine Auseinandersetzung zwischen extrem rechts und rechts. Darauf wird es fokussiert. Ja, und da sieht man mal schon, wie marginalisiert die linke oder liberale Position in dieser Auseinandersetzung dann letztlich auch sind. Also die Idee ist wirklich, das darauf zu fokussieren, auf diese Personen zu fokussieren und dann so eine so eine ungarische Dynamik zu erzeugen und dann wirklich einen großen Wahlsieg zu erringen, weil sie brauchen auch einen großen Wahlsieg, weil das Versprechen ja war, sie wollen eine zionistische Regierung bilden. Also eine Regierung, die nicht auf arabische Parteien angewiesen ist. Das heißt, sie müssen ohne arabische Parteien auf 61 Mandate kommen, mindestens. Besser ein bisschen mehr, das ist sonst sehr unsicher und knapp. Und vor allem ein zentrales Versprechen dieser Regierung ist, oder es sind zwei Versprechen, ne? Einmal eine staatliche Untersuchungskommission zum 7. Oktober zu machen, diese Justizreform, Umbau des Staates zu beenden und Wehrdienst für alle. Also auch die Ultraorthodoxen sollen Wehrdienst leisten, zumindest ein Modell des Einstiegs zu machen. Das sind die zentralen Punkte. Das heißt, nicht, die ultraorthodoxen Parteien werden sich einer solchen Regierung auch nicht anschließen. Das heißt, sie brauchen wirklich einen großen Sieg, ja, um auf eine Mehrheit dann auch tatsächlich zu kommen.
Okay. Ich hätte genau noch gesagt, es geht generell um Blockbildung. Also die arabischen Parteien haben es ja auch mal zusammen zu einer Liste geschlossen. Und einfach, also ich glaube, wenn du glaubst, dass du im gesamten Narrativ einfach ein gewisses Ziel nicht mehr durchsetzen kannst, kannst du versuchen, über eine Liste oder traditionell in Israel wird dann versucht, nochmal diskursförmig einzugreifen in den Wahlkampf, was du ja gesagt hast, in den Wahlkampf. Ich glaube, das
Genau.
ist auch noch immer ein wichtiger Punkt. Du wolltest noch zwei Sachen sagen und dann hätte ich noch Fragen.
Ja, also ich glaube, das habe ich jetzt schon sozusagen ein bisschen eingeflochten. Also das eine ist, glaube ich, sicherheitspolitisch gibt es eigentlich kaum alternatives Angebot. Ne? Bennett hat gerade so einen längeren Post auf X gemacht, wo er eben gesagt hat, also ich bin rechts und ich bin die wirkliche Rechte, die wahre Rechte und mit mir wird es keine Aufgabe von Land geben und mit mir wird es keinen palästinensischen Staat geben. Ja, also mit Blick auf die Palästinenser gibt es da keine Bewegung. Und die Kritik an Netanyahu war eben auch, dass Netanyahu eben den Irankrieg nicht erfolgreich zu Ende geführt hat. Nicht? Wir haben ja breite Unterstützung in Israel gehabt nach dem Angriff auf den Iran, auch aus der Opposition. Und da ist eben jetzt das Argument, okay, du hast den Sieg eben nicht gebracht, das ist kein Erfolg für Israel und du bist letztlich, also du Netanyahu, bist völlig abhängig von Trump geworden und dieses Bündnis mit den USA ist in Gefahr. Ja, da muss was gemacht werden, natürlich. Also grundlegende sicherheitspolitische Änderungen sind auch von einer neuen Regierung nicht zu erwarten. Das heißt nicht, dass es hier und da doch Veränderungen geben kann, ne? Dass diplomatische Initiativen vielleicht doch eher möglich werden, aber das ist nicht das Alternativ, da gibt es kein Alternativangebot, ja, sondern wir haben wieder sozusagen letztlich den Fokus darauf, Netanyahu oder nicht Netanyahu, ne? Bibi ja oder Bibi nein, den Fokus dahin. Das ist also wenig alternatives Angebot. Außer ein bisschen in den Punkten, die ich schon angesprochen habe, ne? Also Demokratie bewahren, Untersuchungskommission, Ultraorthodoxe sollen Wehrdienst leisten.
Okay, und dann wäre nämlich genau meine Frage, was könnte sich denn ändern, außer, also, ne, du hast ja auch schon Ungarn angesprochen. Es gibt zwei große Versprechen, irgendwie in Ungarn gibt es auch dieses große Versprechen, dass man die Presse wieder frei macht und dass man sich wieder besser in die EU eingliedert. Aber sonst aus progressiver Sicht sieht es ja auch düster aus. Und das, was du gerade angesprochen hast, sieht es auch düster aus für Israel. Und dann mein Blick auch, also auf die Westbank, die Siedlergewalt eskaliert ja komplett auch noch. Was halt so ein bisschen unterm Radar läuft, weil wir natürlich Iran- und Libanon-Krieg haben oder Iran-Krieg mit Libanon als Stellvertreter, was auch immer. Was könnte sich denn hin zum aus einer progressiven Sicht besseren ändern, wenn wir Netanyahu dann oder wenn die Israelis Netanyahu loswerden? Oder wird es tatsächlich einfach nur, okay, so zwei, drei Rechtsstaatsprinzipien werden wieder eingerichtet, Untersuchungsausschuss und Justizreform gestoppt, aber sonst mehr vom Gleichen?
Also viel Progressives ist nicht zu erwarten, muss man sagen. Aber trotzdem, also nicht die Programme zum Umbau und Entmachtung der Justiz, das wird gestoppt. Die Der Umbau des Mediensystems, das kann gestoppt werden. Ich meine, wir haben diese angekündigte Gesetzgebung, nicht, dass Zivilgesellschaft die staatliche Mittel bekommt, dass die hoch besteuert werden. Und das schränkt den Handlungsspielraum insbesondere der progressiven Zivilgesellschaft stark ein. Dies ist ja das Ziel einer solchen Gesetzgebung. Daran wird sich was verändern. Ja, das heißt, wir sehen schon, also wenn Institutionen wieder gestärkt werden, ja, dass das schon auch längerfristig wichtig ist. Ich glaube schon, dass diese Regierung etwas anders gegen die Siedlergewalt vorgehen wird. Ja, wir haben ja jetzt ganz stark auch Militär und Polizei, die umgebaut wurden. Da wird sich sicherlich etwas verändern. Wir haben ja jetzt auch die Warnung schon aus den israelischen Geheimdiensten, dass die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland nicht dauerhaft diesen Zustand der völligen Gewalt und Regellosigkeit so akzeptieren wird. Ja, dass das also eine sehr gefährliche, fragile Situation ist. Und wir haben ja auch immer mehr, die sagen, okay, das ist jüdischer Terrorismus, der dort passiert. Und da ist der Staat und da ist die Armee auch in der Pflicht, dagegen etwas zu tun. Also da kann sich dann schon etwas verändern. Aber diese Regierung hat kein wirkliches alternatives Programm. Sie hat nicht das Ende der Besatzung als ihr Ziel ausgegeben. Sie hat nicht das Ziel ausgegeben, neue Partnerschaften mit arabisch-palästinensischen Israelis einzugehen und ein Angebot der Gleichheit zu machen, der gleichen Partnerschaft zu machen. Das alles würde eine Regierung Bennett eben nicht machen. Ja, und insofern ist das, glaube ich, sehr begrenzt, was dann da wirklich sozusagen für progressive Politik daraus entstehen kann.
Aber wäre es eine Chance für Akteure außerhalb? Also irgendwann könnte man sich auch mal wünschen, dass internationale Politik wieder mehr oder internationale Player mehr da reingehen. Natürlich le leben wir gerade in einer Zeit, in der das Recht des Stärkeren mehr, also vielleicht seit 1990, so stark regiert wie seit 1990 nicht mehr. Aber dass das wenigstens, also dass diese Leute wieder mehr auf Diplomatie hören würden. Außenpolitisch, weil sie mehr Partnerbindung suchen, oder ist das auch eher fragwürdig?
Also ja, Yair Lapid möchte ja Außenminister werden, ja. Also die Frage und würde natürlich sagen, genau wie Bennett auch sagt, wir müssen auf Basis der Abraham Accords auch die Verbindung zu den Nachbarstaaten stärken. Und wir haben auch gemeinsame Interessen, ökonomische Interessen und so weiter. Ja, die Frage ist oder das eine Argument ist ja zu sagen, diese Abraham Accords waren aufgebaut auch als Umgehung der Palästinenser. Ja, sagen, okay, wir müssen diesen Konflikt nicht regeln. Wir können auch ohne eine Regelung des Konflikts mit den Palästinensern Beziehungen zu arabischen Staaten aufbauen. Und ich glaube, dass das doch deutliche Grenzen hat. Ja, also Saudi-Arabien wird nicht diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen, wenn es keinen Fortschritt im israelisch-palästinensischen Konflikt gibt. Und ob, ja, das heißt, wirklicher Fortschritt wäre eben nur möglich, wenn sich tatsächlich substanziell auch an den Konflikten etwas ändern würde. Und ob diese Regierung dazu in der Lage ist, das bezweifle ich dann doch.
Okay, mit diesem Ausblick würde ich sagen, wir waren eine Stunde drin. Ich danke dir vielmals für unser gemeinsames Gespräch. Wir sehen uns hoffentlich im September wieder. Und verbleibe. Dankeschön für alle, die zugeschaut haben. Und vielen lieben Dank an alle, die sich das noch anschauen werden. Bis dahin, ich hoffe, lassen Sie sich nicht ärgern. Und es bleibt eine unfassbar spannende, aber auch traurige Region.